Ich lese einfach mal eine kurze Passage aus dem ersten Artikel im neuen Vinylrausch Musikmagazin vor, der sich ja mit Neil Young beschäftigt. Jens Theo Müller hatte damals diesen Vinylrausch vorbereitet. Und ich habe mir noch mal ein paar Gedanken zu Neil Young gemacht und zu seiner Platte Live Rust. Das war damals das Thema. Live-Platten, es war im Sommer und wir wollten eben ja die Atmosphäre der Festivals, die vor uns standen, eben vorwegnehmen. So, jetzt kommt eine kurze Passage aus dem Artikel. Neil Young ist einer der vielseitigsten Songschreiber der ganzen Rockgeschichte. Immer wieder hat er neue Stile ausprobiert, neue musikalische Elemente zu dem gitarrenbasierten Country-Folk-Rock gemischt, der seit seiner Zeit bei Buffalo Springfield die Basis seiner Kompositionen ist. Er ist ein feinfühliger Sänger, der in seinen Songs unmittelbar auf Strömungen und Themen seiner Zeit reagiert. Melancholische Lebensanalysen, anklagende Protestsongs, melodische Trennungsgeschichten, depressive Post-Hippie-Songs, apokalyptische Naturbetrachtungen oder hysterische Krachorgien. Neil Young hat das, was ihn bewegt, in Texten ausgedrückt, die von üppigen Sprachbildern und überraschenden Perspektivwechseln leben. Während seine Themen häufig mit Gegensatzpaaren wie Hoffnungslosigkeit und Unschuld oder Verlangen und Paranoia spielen, lebt seine Musik von den Stimmungen, die er schaffen kann, dem emotionalen Raum, den die Musik öffnet und der häufig durch betont langsame musikalische Entwicklungen und eher hintergründig angelegte Tonart- und Rhythmuswechseln geprägt ist. Im Grunde ist Neil Young der perfekte Vinylrauschkünstler. Seine Musik schraubt sich bei jeder Gelegenheit in einen ekstatischen Strudel hinein, der uns das Gefühl gibt, auf einen Punkt der Erlösung zuzulaufen und ist dabei gleichzeitig statisch genug, um uns sicher auf der Stelle treten zu lassen. Auch wenn man bei der Beschreibung seines musikalischen Ansatzes nicht von Monotonie sprechen kann, für den Spannungsaufbau nutzt Young das Prinzip der stetigen Wiederholung. Mit Neil Youngs erstem Auftreten als Songschreiber und Bandleader von Crazy Horse werden wir uns beim Vinylrausch 31 beschäftigen. Da haben wir Everybody Knows This Is Nowhere aufgelegt. Sein Verhältnis zu Crosby, Stills und Nash Anfang der 70er Jahre wird dann ein Thema beim Vinylrausch 39 sein, bei dem wir zum 50. Jubiläum Déjà-vu gehört haben, das einzige Studioalbum von Crosby, Stills, Nash and Young. Was ihn an der Zusammenarbeit mit den drei Harmoniesängern damals am meisten genervt hat, war die Akribie, mit der besonders Stephen Stills die Songs im Studio Take für Take wiederholen ließ. Stills war ein Perfektionist, der nicht davor zurückschreckte, Songteile aus verschiedenen Takes zusammenzuschneiden und auch bei der Mischung noch vielfältige Eingriffe in den Sound vornahm. Bei Déjà-vu hat sich das gelohnt, wie wir heute nach der Veröffentlichung einiger alternativer Takes und ungeschnittener Songs aus dem Anlass des 50. Jubiläums wissen. Gegen diese Detailverliebtheit setzt Neil Young das unmittelbare Gefühl. Bei ihm soll die Musik im Augenblick entstehen, am besten live und im Dialog mit einer Band, die seine Art der fließenden Melodien mit einer handfesten Textur unterlegen kann. Das gilt mindestens für seine Zusammenarbeit mit Crazy Horse, der Rockband, mit der er seit 1969 immer wieder auf Tour geht. Sie gibt ihm die Sicherheit, um seine Songs auf der Bühne weiterentwickeln zu können. Dabei kommt es Neil Young immer auch auf das Publikum an, auf dessen Reaktionen der feinfühlige Musiker in seinem Spiel unmittelbar emotional reagiert. Wie er selbst in seiner Autobiografie Waging Heavy Peace berichtet, hat er auf diese Art auch Alben, die als Studioalben veröffentlicht wurden, erst live aufgenommen und dann das Publikum herausgeschnitten. Diese Herangehensweise wird deutlich, wenn man die sich überschneidenden Stücke auf den 1979 nur wenige Monate nacheinander erschienenen Alben Rust Never Sleeps und Live Rust miteinander vergleicht. Auf dem Studioalbum sind die Publikumsgeräusche herausgefiltert, das Live-Album soll sich natürlich auch live anhören. Beide Alben werden aber auf der Rust Never Sleeps Tour 1978 aufgenommen und haben wie die Tour einen akustischen und einen elektrischen Teil. Beim Vinylrausch konzentrieren wir uns auf die zweite elektrische Seite von Live Rust. Sie zeigt die Energie, mit der Young damals auf die Herausforderungen einer Generation durch die jungen Punkmusiker reagiert hat. So, jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung und springe hier so in eine Stückanalyse hinein. Es ist dann auch ein neuer Song, der die zweite Platte der Doppel-LP eröffnet. Powderfinger war ein paar Monate vorher in einer akustischen Version auf Rust Never Sleeps erschienen und ist als typischer Neil Young-Song perfekt für die Begleitung durch Crazy Horse geeignet. Inhaltlich beschreibt Young eine tragische Szene, in der ein erst 22-jähriger Held ums Leben kommt. Die Fakten sind schnell genannt. Ein Boot nähert sich bedrohlich einer kleinen Siedlung am Fluss. Die Männer sind in den Bergen unterwegs oder betrunken. Und darum steht der junge Mann allein mit der Waffe des Vaters da. Als das Patrouillenboot das Feuer eröffnet, reißt er sein Gewehr hoch und schießt, wird aber gleichzeitig getroffen. Trotzdem behält der Song im letzten Vers die Perspektive des Mannes bei, der seinen Schuss im Sterben oder posthum bedauert und darüber nachdenkt, wie er wohl erinnert werden wird. Was die Geschichte zu einer typischen Neil Young-Geschichte macht, ist auf der inhaltlichen Ebene die Figur des einsamen Mannes in einer ausweglosen Situation. Der melancholische Grundklang der Geschichte, das scheinbar nicht aufzuhaltende Schicksal und die Schilderung einer Szene, die leicht zu erfassen und doch offen zu interpretieren ist, sind archetypische Erzählelemente, die immer wieder in Songs von Neil Young auftauchen. In den Zeilen, die Young nach eigener Aussage zugeflogen sind, kommen viele der Themen zur Sprache, die ihn auch in anderen Songs beschäftigen. Da ist zunächst die Gewalt, der sich der Held stellen muss und an der er scheitert. Die Zeile "Shelter me from the powder in the finger, cover me with the thought that pulled the trigger" enthält nicht nur den Songtitel, sondern kann auch als posthume Kritik der Hauptfigur an seiner eigenen heroischen Verteidigungsgeste gelesen werden. Schütze mich vor dem Pulver und dem Finger, nimmt die im amerikanischen Mythos omnipräsente Waffe und deren Pulver ins Visier. Ihre Präsenz macht das Drama erst möglich. Das Pulver soll die große Idee von Freiheit und Individualismus verteidigen, macht in seiner unheilvollen Konsequenz diese Idee aber zu einer Farce, weil der Tote mit der Freiheit nichts mehr anfangen kann. Ähnlich kritisch klingt dann auch der nächste Satz: Behüte mich vor dem Gedanken, der den Abzug drücken ließ. Auf die Interpretation des letzten Verses als posthume Gewaltkritik scheint man sich in den unzähligen Posts, in denen über die Bedeutung des Songs spekuliert wird, einig zu sein. Die Zeilen "Read means run, son" und "Numbers add up to nothing" werden aus dieser Perspektive als Ermahnung des Vaters gelesen, der dem Jungen geraten hat, vor einer blutigen Auseinandersetzung besser wegzurennen. Denn eine höhere Zahl, in diesem Fall von Toten, führt zu nichts. Besonders Vietnam-Veteranen hören diese Bedeutung in dem Song. Wenn man bedenkt, dass der Vietnamkrieg erst 1975 offiziell beendet wurde, war das in der Zeit, in der Neil Young den Song geschrieben hat. Insofern scheint auch eine Übertragung dieser Szene an die Ufer des Mekong nicht absurd zu sein. Dann wäre der tragische Held ein vietnamesischer Dorfbewohner, der sich vergeblich einer Übermacht zu erwehren sucht. Im ersten Vers nähert sich die Bedrohung auf dem Fluss in Form eines als Postboot getarnten Angreifers. Die Szene ist damit nur vage beschrieben. Wenn man sie dagegen in Amerika ansiedelt, kann sie sich sowohl auf den amerikanischen Bürgerkrieg beziehen, als auch auf die Zeit der Prohibition. Dann wäre die kleine Siedlung, die der junge Mann zu verteidigen versucht, ein Camp von Schwarzbrennern. Als Beleg dafür wird in einigen Posts auf den betrunkenen Big John verwiesen. All diese Spekulationen bezeugen letztlich die Qualität eines Songs, der im Zuhörer arbeitet, ihm eine überschaubare Szenerie anbietet, in der ein vielfach ausdeutbarer Grundkonflikt beschrieben wird. Zwischen dem Einzelnen und einer unüberwindlichen Bedrohung, der er sich stellen muss. Die Tragik liegt in der Ausweglosigkeit der Situation mit einem übermächtigen Gegner auf der einen Seite und den Regeln oder Konventionen im Kopf des Einzelnen, denen er sich nicht entziehen kann, auf der anderen Seite. Eine Situation, die viele Menschen in abgewandelter Form selbst schon einmal erlebt haben und darum leicht auf sich beziehen können. Die Geschichte gibt eine getragene, melancholische Stimmung vor, die in vielen Songs von Neil Young auftaucht und die perfekt zu seiner eigenen, hohen und zarten Stimme passt. Im Kern ist er ein Songwriter, der allein mit seiner Klampfe am Lagerfeuer sitzt und eine ihn persönlich betreffende Geschichte erzählt. Nach einer sogenannten dunklen Phase in der Mitte der 70er Jahre hat Neil Young seinen Songs auf der Rust Never Sleeps Tour 1978 eine neue Richtung gegeben. Und ist trotzdem der akustischen Gitarre im jeweils ersten Set auf der Tour treu geblieben. Im zweiten Set aber kommt die elektrische Gitarre zum Einsatz. Sie sorgt von nun an zusammen mit seiner Backing-Band Crazy Horse dafür, dass es auf Neil Young-Konzerten wieder laut wird. Und zwar so laut, dass die Plattenbosse das Tourkonzert in L.A. verlassen, kaum dass der elektrische Teil angefangen hat. It was incredible loud, unbelievable loud, sagte Joel Bernstein zu den Rust Never Sleeps Konzerten. Loud enough when we did the LA show, the entire guest section left during the second electric song. All the record access Geffen Ahmed left. Also es haben alle, die Plattenbosse damals das Konzert verlassen, kaum dass Neil Young angefangen hat, seine elektrische Gitarre zum Einsatz zu bringen. So bis hierher mal der kurze Auszug aus dem Text über Neil Young und die Platte Rust Never Sleeps und die Zeit, in der er diese Platte gemacht hat.